Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Kennen Sie das, wenn sich in Ihrem Leben von heute auf morgen alles verändert? Haben Sie es schon einmal erlebt, dass aufgrund bestimmter Umstände alles über den Haufen geworfen wurde? Eine neue Arbeitsstelle, ein Umzug, der Verlust eines nahen Vertrauten oder eine Krankheit, die unheilbar zu sein scheint. Tausend Fragen kommen auf einen zu. Wie soll es nur weitergehen? Welchen Weg soll ich gehen? Warum gerade ich? Mir persönlich kann in solch einer Situation nur einer wirklich helfen. Unser großer Gott. In unserer Auswegslosigkeit ist es manchmal nicht leicht zu vertrauen. Aber es ist wunderbar, dass er trotz der Unsicherheiten und Stürme in unserem Leben immer für uns da ist und nur das Beste für uns will.
Liebe Gemeinde hier im Studio, liebe Zuschauer, Jesus und der Sturm, so lautete jene Kindergeschichte in einem Kinderbuch, das ich sehr oft mit meinen damals kleinen Kindern gelesen habe. Die Geschichte lautet so: Jesus und seine Jünger sind unterwegs auf dem großen See. Jesus ist eingeschlafen. Plötzlich kommt ein starker Wind auf. Es entstehen gewaltige Wellen. Sie werden gefährlich. Die Jünger bekommen Angst. Wasser schwappt über und füllt das Boot. Jesus schläft immer noch. Die Jünger sind verzweifelt. Sie haben große Angst. Und sie rufen: Herr, wir versinken, hilf! Jesus wacht auf, schaut sich kurz die Lage an, schaut seine Jünger an und fragt sie: Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Dann schaut er auf den Sturm, auf die gewaltigen Wellen. Er steht ganz souverän da, streckt seine Hand aus und befiehlt: Still, verstumme. Das nächste Bild in diesem Kinderbuch zeigt das Schiff mit Jesus und mit seinen Jüngern und mit einem ganz spiegelglatten See. Die Jünger haben ihre Augen weit aufgerissen, sie staunen und sagen: So mächtig ist Jesus. Letztes Bild: Das Schiff fährt ruhig weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte mit meinen Kindern durchgenommen habe, weil ich sie selber sehr gern hatte. Sie ist als Bericht im Markus-Evangelium im 4. Kapitel in den Versen 35 bis 41 nachzulesen. Aber ich muss zugeben, es gab Situationen, in denen ich mit einem dicken Kloß im Hals und heimlich mit Tränen in den Augen diese Geschichte meinen Kindern vorgelesen habe. Denn ich fühlte mich in derselben Situation. Jesus schläft. Die Wellen rollen auf mich zu. Sie schwappen über. Ich habe das Gefühl zu versinken. Aber er hat die Augen zu. Scheinbar nimmt er nicht Notiz von meiner großen Not. Und dann, in meiner Verzweiflung, rufe ich zu ihm: Ich versinke. Und im Rückblick kann ich feststellen, dass es sehr oft der Fall war, dass dann alles still wurde, weil er gesprochen hat, wie damals. Und mein Schiff fuhr ruhig weiter. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Sturm? Ja, natürlich, die Stürme nehmen zu im wörtlichen Sinne. Wir haben unsere Umweltsünden und wir haben auch in den vergangenen Monaten erlebt, was für schreckliche Stürme und Hurrikans über die Karibik hinweg fegten. Ganze Inseln sind unbewohnbar geworden, mussten evakuiert werden. Es gibt große Naturkatastrophen. Ich denke an das große Erdbeben, das Jahrhunderterdbeben in Mexiko. Oder an die Brennpunkte dieser Welt. Dort, wo Menschen auch in diesem Augenblick, während wir hier sind, sterben, vertrieben werden, entrechtet werden, in ihrer Würde verletzt werden, sich auf den Weg machen in Verzweiflung und mit der vagen Hoffnung irgendwo in einer anderen Welt einen Platz zu finden, vielleicht auch neue Werte zu finden. Und dann gibt es natürlich auch die privaten Katastrophen. Wenn wir vor einem offenen Grab stehen, Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen und für uns selbst das Gefühl haben, die Zeit, die Welt kann jetzt nicht mehr weitergehen. Es kann nicht mehr weitergehen. Ich habe keine Kraft mehr. Oder wenn Beziehungen zerbrechen, Menschen sich verletzen, andere verletzen, Kinderseelen verletzt werden, Narben entstehen, die nicht mehr wirklich zu heilen. Und Jesus, schläft er? Schläft er? Greift er nicht ein? Wenn wir die Geschichte dieser Welt betrachten und zurückschauen, dann stellen wir fest, dass Stürme der Normalzustand sind. Dass die Kriege einfach die Geschichte der Menschheit geprägt haben. Erschreckend aber wahr. Ganze Nationen wurden ausgelöscht. Weltreiche sind untergegangen. Und wenn wir den Worten Jesu Glauben schenken, und wir haben allen Grund dazu, ihm Glauben zu schenken, dann wird sich die Lage noch zuspitzen. Denn er hat versprochen, einzugreifen, wiederzukommen, ein Ende zu machen und sein Reich aufzurichten. Aber bis dahin spitzt sich die Lage noch weiter zu. Ich denke allein an Markus 13, wo Jesus sagt, dass selbst die Menschen, die ganz eindeutig sich auf seine Seite gestellt haben, dass sie in dieser letzten Phase der Weltgeschichte in der Gefahr stehen werden, verführt zu werden, nicht mehr zu wissen, wo wirklich die Mitte ihres Lebens ist. Im Sturm geborgen, geht das überhaupt? Wie ist so etwas möglich? Wenn wir an Jesus denken, sind wir dazu verleitet, ihn immer als den souveränen Herrn zu sehen. Als denjenigen, der befiehlt und die Wellen legen sich. Als denjenigen, der Tote auferweckt, der Tausende von Menschen speisen kann, der kranke Menschen heilt, der so gewaltig lehren kann, dass die Gelehrten seiner Zeit erstaunt sind und nichts mehr dazu sagen können, nichts mehr dagegen reden können. Aber Jesus hat auch noch die andere Seite in seinem Leben. Und da ist er ganz Mensch. Wie geht er mit seinen Stürmen um? Was tut er? Wie gewinnt er innere Ruhe? Wie findet er innere Geborgenheit? Ich denke nur an einige der Stürme in seinem Leben. Es waren sehr viele. Den ersten Sturm hat er als kleiner neugeborener Junge gar nicht bewusst mitbekommen. Sturm über Bethlehem bei seiner Geburt. Viele Kinder werden getötet, nur weil er geboren wurde. Und seine Eltern werden Asylbewerber in einem fremden Land. Sie flüchten. Sie sind für Jahre unterwegs, sind entwurzelt. Der Widersacher Gottes will den Plan Gottes vernichten. Er will nicht, dass es gelingt, dass Christus, der auf die Welt gekommen ist, die Menschheit erlösen kann. Oder ich denke an den Wüstensturm. Jesus wurde getauft. Er bereitet sich auf seinen Dienst vor. In der Wüste, er fastet, er sucht die Gegenwart Gottes. 40 Tage lang fastet er, 40 Tage lang wird er versucht und begegnet laut den Evangelien dem Leibhaftigen. Und dieser greift ihn an. Gerade dort, wo wir alle Menschen angreifbar sind, bei den elementarsten Bedürfnissen, die wir haben, den Hunger zu stillen, den Selbsterhaltungstrieb zu erfüllen. Er möchte in ihm die Leidensscheu wecken. Er möchte ihm einen Ausweg zeigen, damit er nicht ans Kreuz gehen muss. Er möchte ihn zur Vermessenheit verführen. Er möchte ihn dazu verleiten, dass er Macht ausübt. Und alles unter dem Titel, unter diesem zweifelhaften Satz, bist du Gottes Sohn? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und Jesus widersteht. Oder ich denke an den besonderen Gottesdienst in Nazareth. Ich nenne es einen mörderischen Gottesdienst. Es ist ein Sabbattag. Jesus ist seiner Gewohnheit gemäß im Gottesdienst, in seiner Heimatstadt, umgeben von seinen ehemaligen Spielkameraden, von Nachbarn, die ihn gut kennen, vielleicht von seiner Familie. Er liest eine Passage aus dem Propheten Jesaja und er wagt es zu sagen, das, was vor 700 Jahren niedergeschrieben worden ist, hat sich heute vor euren Ohren erfüllt. Die Menschen in Nazareth würden gerne stolz sein wollen auf ihn, also auf einen großen Propheten, auf einen großen Heiler, aber Messias, der Sohn des Zimmermanns als Messias, das ist zu viel. Und es entsteht ein Tornado in Nazareth. Sie greifen ihn und mitten aus dem Gottesdienst wollen sie ihn hinausführen und töten. Ich denke an den Tempelsturm. Jesus ist im Tempel in Jerusalem. Er spricht mit den religiösen Führern der damaligen Zeit. Und es geht wieder um die Frage, wer bist du eigentlich? Und er sagt, ehe denn Abraham war, ich bin. Und dieses Ich bin ist etwas, was gewaltig ist, weil er auch davon spricht, ich und der Vater sind eins. Das ist Gotteslästerung in den Ohren der religiösen Führer. Und in seinem Tempel wollen sie ihn dafür steinigen. Aber der größte aller Stürme findet in einer lauen Frühlingsnacht statt, in einem wunderbar duftenden Garten. Äußerlich merkt man nichts von diesem Sturm. Alle schlafen friedlich, einschließlich seiner Jünger. Aber dieser Herzenssturm ist der größte und gewaltigste von allen. Denn in einem Garten wurde schon einmal das Schicksal der Menschheit entschieden. Damals im Garten Eden. Und in einem Garten, im Garten Gethsemane, kämpft Jesus. Und nirgendwo in den Evangelien begegnen wir Jesus als Menschen so nahe wie hier. Er hat Angst. Mit Recht hat er Angst. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Er zittert am ganzen Körper, er schwitzt, er braucht Unterstützung. Er spricht Worte aus, die wir zu gut verstehen können. Wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich das nicht erleben, Vater. Aber ich bin ja in diese Stunde deshalb gekommen und wir erleben einen gewaltigen Sturm in seinem Herzen. Und ich bin überzeugt davon, dass nicht die Tornados und nicht die großen Hurricanes, sondern die größten Stürme, die heute stattfinden, finden in den Herzen von Menschen statt, in unseren Herzen. Und die Frage ist immer wieder, wie entscheiden wir uns? Und dann der Kreuzessturm. Keiner konnte noch mehr gefoltert werden. Keiner konnte noch mehr entwürdigt werden. Seine Menschenwürde beraubt werden. Und er ist einsam. Er spürt die Last der Sünde einer ganzen Welt. Und er ruft diesen Satz aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus mitten in den Stürmen seines Lebens. Und das, was uns auffällt, ist, in all diesen Stürmen ist er meistens allein. Er steht allein in Nazareth, er steht allein in der Wüste, er ist allein im Garten Gethsemane, obwohl er Unterstützung braucht. Er ist allein am Kreuz. Einsamkeit ist etwas Schreckliches. Größte, tiefste innere Einsamkeit, wenn Menschen getroffen sind, wenn sie nicht mehr verstehen, warum das geschieht, was gerade geschieht, wenn sie eine schreckliche Diagnose erfahren, ein Todesurteil für sie. Oder wenn ein Mensch am Ende seines Berufslebens steht, alt geworden ist, vielleicht 50 Jahre lang in derselben Umgebung gelebt hat und plötzlich alles Vertraute aufgeben muss und darauf angewiesen ist, dass andere ihm in allen Bereichen seines Lebens helfen. Und so viel anderes, was uns Menschen zu schaffen macht. Ob wir einsam sind, hängt nicht so sehr davon ab, wie viele Menschen um uns herum sind. Jemand kann in seiner Partnerschaft, in seiner Ehe einsam sein. Jemand kann unter fröhlichen Menschen während einer Party einsam sein. Ja, jemand kann auch in einem Gottesdienst einsam sein. Einsamkeit ist gefährlich. Deshalb, weil dort ein großes Loch entsteht in unseren Herzen. Ein Vakuum. Und wir wollen dieses Vakuum füllen. Und das ist gefährlich. Denn wir füllen es mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Man nennt sie auch Süchte. Und dadurch entsteht eine Spirale, wir werden noch einsamer. Wie gewann Jesus Geborgenheit? Das ist die Frage, auch für uns. Wie können wir lernen aus seinem Leben? Geborgenheit ist eines der schönsten Worte der deutschen Sprache. Im Jahr 2004 wurde es als zweitschönstes Wort der deutschen Sprache gekürt. Und das Interessante ist, dass dieses Wort es fast in keiner anderen Sprache gibt. Auch in den großen Weltsprachen gibt es das nicht. Ganz wenige Sprachen kennen das Wort Geborgenheit. Es ist das zentrale Lebensgefühl. Es beinhaltet Liebe, bedingungslose Akzeptanz, Sicherheit, Zufriedenheit. Das typische Bild für Geborgenheit ist das eines kleinen Säuglings an der Brust seiner Mutter. Er weiß von nichts. Er weiß nur, dass er geborgen ist, dass es warm ist, dass es schön ist, dass es alles bekommt, was es braucht, dass es Nähe verspürt. Wie hat Jesus Geborgenheit gewonnen im Sturm, in den Stürmen? Und es waren viel mehr Stürme als die, die ich kurz erwähnt habe. Interessanterweise nicht durch eine selbstgebastelte Kuschelecke, nicht durch eine Scheinwelt, nicht durch eine Fangemeinde, die ihm ständig zuruft, nicht durch Süchte und Ersatzbefriedigungen, sondern, und wir sind überrascht, beim Geschehen in Bethlehem heißt es, Matthäus berichtet es so in Kapitel 2, Vers 17, da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia. Es war eine grausame Tat des Königs Herodes, was dort geschehen ist. Aber Gott kannte diese Tat schon Jahrhunderte vorher. Wir begegnen dem Wüstensturm, in dem Jesus in der Wüste dem Bösen, dem Satan gegenübersteht. Und seine einzige und beste Waffe ist die, es steht geschrieben. Es ist das Wort Gottes, das ihn trägt, das Sinn gibt, das Erklärung gibt, das sagt, deine Leiden sind nicht umsonst. Du bist nicht dem Zufall ausgeliefert, mit dem, was dich beschäftigt. Im Tempel, ich kenne ihn, meint er, und halte sein Wort. Es geht wieder um das Wort Gottes oder im Garten Gethsemane. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Und am Kreuz, Matthäus 27, da steht, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Warum das Wort? Weil das Wort die Verbindung ist zwischen Himmel und Erde. Weil Gott durch das Wort die Vergänglichkeit, die wir haben, überwindet. Weil durch dieses Wort Gott unser Herzen erreichen kann. Und weil dieses Wort durch den Heiligen Geist eingegeben worden ist. Und er der einzige Interpreter auch ist, der uns wirklich auslegen kann, was das Wort bedeutet. Wir denken an 500 Jahre Reformation. Und wir freuen uns über die Errungenschaften der Reformation. Das moderne Europa wäre nicht denkbar ohne Reformation. die Werte, zu denen wir heute uns bekennen, die auch in der UNO-Charta verankert sind und in unserem Grundgesetz und so weiter, haben sehr viel damit zu tun. Wir freuen uns über die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Wir freuen uns über die Gewissensfreiheit, überhaupt über die Freiheit. Aber wir machen einen großen Fehler, wenn wir meinen, Freiheit ist die Grundlage der Reformation. Freiheit in jeder Form ist eine Folge. Aber die Grundlage der Reformation hat damit zu tun, dass es Menschen gegeben hat, wie Martin Luther oder Calvin oder andere Reformatoren, die plötzlich entdeckt haben, es gibt tatsächlich eine Stelle in dieser Welt, wo man Sicherheit haben kann. Es gibt eine Möglichkeit, eine verbindliche Auskunft zu haben. Es gibt eine Quelle, die zuverlässig ist, die absolut ist. Das ist das Wort Gottes. Und die Kraft der Reformation bestand darin, dass sie Gott beim Wort genommen haben und es derart deutlich gemacht haben, dass sie bereit waren, sogar ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Und das ist die Sprengkraft der Reformation. Und wir müssen uns heute fragen, welchen Stellenwert hat für uns die Bibel? Die große Versuchung ist, dass man das, was wir heute in den Händen haben, als selbstverständlich ansehen. Wir haben so viele Übersetzungen. Wir kennen doch alles, aber wir vergessen es, dass der Widersacher Gottes dieses Wort bekämpft hat. Und heute bekämpft er es, indem er sagt, das ist ein kulturhistorisches Dokument, etwas Wertvolles für die Geschichte der Menschheit, aber macht ja nicht den Fehler, das wörtlich zu verstehen. Macht ja nicht den Fehler, alles als historisch zu betrachten, was dort berichtet wurde. Und jetzt verstehen wir, warum Satan die Bibel bekämpft. Und warum er dafür kämpft und sich dafür einsetzt, dass wir dieses Wort nicht ernst nehmen. Denn es ist die einzige Quelle, die letztendlich uns allen, Ihnen allen, Geborgenheit geben kann, Sinn geben kann, ihre Leiden erklären kann, auch den großen Zusammenhang erklären kann, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Anfangssituation. Kann man in Jesu Nähe untergehen? Kann man verloren gehen, obwohl Jesus ganz in der Nähe ist? In Matthäus Kapitel 23, Vers 37 lesen wir: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihrer Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Gibt es etwas Tragischeres, als wenn jemand an der Quelle verdurstet? Gibt es etwas Unfassbareres, als wenn Menschen 1500 Jahre lang einen Kultus jeden Tag praktizieren, einen wunderbaren Tempel bauen und ganz akribisch darauf achten, jedes der Gesetze zu beachten, die ihnen gegeben worden sind? Und dieser Gott wird Mensch und kommt in seinen Tempel und sie wollen ihn töten. Und sie nehmen ihn nicht an. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus weinte über Jerusalem. Sie hatten alle Chancen. Es sind so viele Propheten vorher schon da gewesen und es war nicht vergeblich. Es gab immer wieder Menschen, die darauf geachtet haben. Aber er kam in seinen Tempel und wurde aus seinem Tempel hinausgejagt. Und er verließ diesen Tempel. Ja, auf die Frage, kann man in Jesu Nähe untergehen? Eindeutig. Aber nur deshalb, weil wir ihn nicht ernst nehmen. Nur deshalb, weil wir trotzdem an unserer eigenen Vorstellung festhalten. Weil wir trotzdem unseren Maßstäben nachgehen. Weil er so funktionieren muss, wie wir es wollen. Weil vielleicht unser Gewissen, unsere Erkenntnis die letzte Instanz ist und Gott nicht mehr Gott ist. Es war In meiner Kindheit, ich war vielleicht 9 Jahre alt oder 10, ich war bei meinem Großvater in den Ferien und es war einfach schön, dort zu sein. Die Uhrmacherwerkstatt, der Heuboden, der große Garten und alles, die ganze Umgebung, das war mein großer Abenteuerspielplatz. Und ich kann mich an einen besonders heißen Sommertag erinnern. Es war drückende Hitze und ganz plötzlich kam Sturm auf, Wind auf, es wirbelte den Staub auf. Es kam so plötzlich und der Himmel verdunkelte sich so schnell, dass ich staunte. Und schon fielen die ersten dicken Tropfen. Und es war beängstigend, wie stark der Wind war. Ich verzog mich hinter eine Glastür und von dort aus sicherer Position beobachtete ich, was jetzt geschehen wird. Es fing an, stark zu regnen, aber vorher beobachtete ich, wie eine Henne ihre Küken gesammelt hat, gerufen hat. Und die kleinen gelben Knäuel, piepsenden Knäuel kamen aus allen Richtungen. Und sie streckte ihre Flügel aus und sie verschwanden alle. Es waren so viele, ich dachte, wo können sie alle Platz finden? Und dann war die Henne ein bisschen breiter als vorher. Aber man konnte kein Küken mehr sehen. Und jedes Mal, wenn ein Blitz zuckte und wenn Donner rollte, dann erzitterte das Tier. Es stand ganz dicht an einer Mauer unter einem Dachvorsprung und es goss. Es war ein richtiger Wolkenbruch da. Die Henne war ganz nass, gespritzt worden durch den Regen. Ich beobachtete die Szene und während ich das Ganze beobachtete, es vergingen nur ein paar Minuten, sah ich schon wieder einen blauen Fleck am Himmel. Und das Gewitter, wie es kam, verzog sich wieder von Bäumen, von Büschen, von Pflanzen, tropfte das Wasser, die Luft war reingewaschen und ich schaute zur Henne hin und ich sah plötzlich zwischen den Federn hier ein kleines gelbes Köpfchen und dort ein kleines gelbes Köpfchen. Immer wieder guckten welche raus. Und es dauerte noch eine gewisse Zeit, bis die Mutter dann sie alle wieder losgelassen hat. Was für eine faszinierende Geborgenheit. Was für eine Wärme. Wie kuschelig muss es für sie dort gewesen sein. Ihnen ist nichts passiert. Und genau dieses Bild hat Jesus in Matthäus 23 uns erzählt, weil er uns liebt. Ich muss nicht allein sein in den Stürmen dieses Lebens. Sie kommen hart auf uns zu. Es geschehen Dinge, die wir nicht fassen können. Manchmal können wir uns nicht erklären, warum es so ist, wie es ist. Aber er lädt uns ein. Er sagt uns, wer wir sind. Wenn wir an ihn glauben, sind wir seine geliebten Kinder. Wir haben keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Und wir dürfen wissen, dass auf sein Wort Verlass ist. Dafür danke ich ihm. Amen. Wir wollen Gott anbeten. Unser Vater im Himmel, wir können das nicht, was du kannst. Du kannst in jedem Herzen und in jedem Leben lesen. Du kennst uns ganz gleich, wo wir sind. Und welche Stürme uns auch zurzeit beschäftigen. Habe Dank, dass du zu unseren Herzen sprichst. Habe Dank, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du das gezeigt hast durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir danken dir für diese zärtliche Liebe, mit der du uns einlädst, zu dir zu kommen und unsere Sorgen dir zu übergeben. Nicht nur die Sorgen, sondern unser ganzes Leben, auf dich zu hören. Und du willst uns diese Geborgenheit schenken, die Geborgenheit, die uns Jesus Christus während seines Lebens vorgelebt hat. Dafür danken wir. Wir danken dir für die Hoffnung, die du uns gibst, für die Zukunftsperspektive und dass dein Wort verlässlich ist. Und beten dich an im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.